Hallo, liebe Maria, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich stelle dich direkt einmal vor und dann steigen wir mit der ersten Frage ein.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, liebe Judith.
Ich mich auch. Also, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hast über 3 Jahrzehnte einen neuen Therapieansatz entwickelt, der den psychologischen und den spirituellen Weg vereint. Du bist in Spanien, Malaga, geboren und mit deiner Familie nach Deutschland gekommen, als du 5 Jahre alt warst. Und aufgrund deiner eigenen traumatisierenden und gewaltvollen Kindheit hast du als Jugendliche unter einer Angst- und Essstörung, unter Depressionen und unter Suizidgedanken gelitten. Und daraus hat sich letztlich diese Therapieform Sehnsucht und Hunger für Essstörungen beziehungsweise emotionalen Hunger und Essential Core für alle anderen psychosomatischen Krankheiten wie Depressionen, Ängste, Zwänge, Süchte, Schlafstörungen oder wiederkehrende Beziehungsprobleme, die interessanterweise auch dazu gehören, dazu entwickelt. Und es zielt darauf ab, ganzheitliche Heilung zu erfahren. Und diesen Ansatz lehrst du in deinem Therapiezentrum in Hamburg, mittlerweile auch in Online-Kursen. Du bist Autorin mehrerer Bücher und unter anderem des zuletzt erschienenen Buches Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Und kann ich gleich am Anfang sagen, ich empfehle es sehr zu lesen. Für jeden, der das Interview jetzt sieht. Und ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Freue mich auch sehr. Vielen Dank. Ja.
Also Maria, ich würde gerne mit der Frage einsteigen, warum denn die Vereinigung von Psychologie und Spiritualität, das betonst du ja sehr, sehr oft und sehr deutlich. Was fehlt denn in beiden Richtungen, was letztlich dann ganzheitliche Heilung verhindert oder nicht ermöglicht?
Es gibt zwei Aspekte, die vielleicht dabei von Interesse sind. Das eine ist, es gibt ja wie einen scheinbaren Widerspruch, während die meisten psychologischen Ausrichtungen darauf ausgerichtet sind, dass sie das Ich stärken, dass sie also eine Ich-Stärkung im Zentrum haben mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen, geht es ja im Spirituellen eher darum, dass es um eine Ich-Lösung, eine Ich-Überwindung, eine Ich-Transformation und so weiter geht. Und das ist der eine Aspekt. Man könnte also sagen, wie geht denn das zusammen? Wie kann man denn diesen Widerspruch irgendwie vereinen? Da glaube ich, braucht es schon mal eine übergeordnete Sichtweise, damit das eben kein Widerspruch bleibt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, selbst in den einzelnen Bereichen, in den einzelnen Ausrichtungen, ob es der psychologische Weg ist oder der spirituelle Weg, glaube ich, ist meine Erfahrung, dass es etwas gibt, was ich einen universalen blinden Fleck nenne, nämlich dass die Haltung, mit der wir uns selbst zu begegnen versuchen oder mit der wir versuchen, dem Höheren zu begegnen, dass die Haltung in der Regel nicht hinterfragt wird und dadurch bleiben wir in etwas gefangen, was ich biografisches Schutzprogramm nenne. Und ich sage das mit sehr viel Respekt vor wunderbaren Ausrichtungen, die es gibt, natürlich gegenüber den Weisheitstraditionen, aber auch gegenüber sehr, sehr wertvollen psychologischen Ausrichtungen. Dennoch mache ich oder möchte ich gerne auf diesen universalen blinden Fleck, den ich ja auch in dem Buch, was du gerade hochgehalten hast, ja auch beschrieben habe, möchte ich gerne aufmerksam machen, weil ich glaube, dass hier wir uns an einer Stelle immer und immer wieder im Kreis drehen. Also nicht nur als Individuum, sondern auch kollektiv.
Ja, und darum wird es heute gehen. Ich würde aber vorher gern noch zu dem zentralen Aspekt deiner Arbeit kommen. Und du nennst es also neben dem klassischen Schocktrauma und neben dem Entwicklungstrauma, was beide Formen sind inzwischen relativ bekannt, sagst du, gibt es eine dritte Form von Trauma und du nennst es das Urtrauma oder die Urwunde, die vermutlich jeder von uns in sich trägt. Kannst du das einmal näher erläutern, worum es sich dabei handelt?
Genau, ich spreche von dem Urtrauma oder von der Urwunde auch, um auf diesen blinden Fleck aufmerksam zu machen. Es gibt unterschiedliche Ausdrucksformen dieses universalen blinden Flecks. Und zwar geht es darum, dass in unserer Gesellschaft Menschen, die gut funktionieren, gelten als psychisch gesund. Und ich glaube, dass das eben ganz oft nicht der Fall ist, dass sie psychisch gesund sind, sondern dass sie bestimmte Strukturen in sich aufbauen mussten, in der Regel ja unbewusst, die sie dazu verleitet, dass sie einen bestimmten Kontakt, dass viele, viele Menschen einen bestimmten Kontakt zu sich selbst gar nicht haben. Das heißt, eine psychische Gesundheit auszusprechen, dass jemand psychisch gesund ist, obwohl nicht überprüft wird, welche Beziehung hat diese Person denn eigentlich zu sich selbst? Gibt es überhaupt einen tieferen Kontakt zu sich selbst oder ist diese Person die ganze Zeit am Erfüllen von bestimmten Rollen, ob das eine ganz tolle Rolle ist oder ob das eine schwierige Rolle ist, also Arbeitnehmerin, Vater, Mutter, Freundin, was auch immer. Das heißt, wir funktionieren dann in diesen Rollen gut, aber das Fundament des Ganzen, nämlich wie kann ich mir eigentlich selbst begegnen, wird außer Acht gelassen, wenn wir von psychischer Gesundheit sprechen. Und in Bezug auf unser Gesundheitswesen, wenn man sich die Reha-Kliniken anschaut, dann ist es ja sehr stark darauf ausgerichtet, in der Regel, wie kann eine Person schnell wieder ins größere Rad kommen, damit sie wieder irgendwie funktionieren kann, sodass viele Krisen nicht wirklich als tiefere Chance gesehen werden, die wir Menschen haben. Und die Urwunde, das Urtrauma, damit möchte ich darauf aufmerksam machen, dass zu Beginn eines Lebens, und zwar eines aus meiner Sicht jedes Lebens, wir in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur erleben, dass jedes Leben, dass jedes Kind darauf ausgerichtet sein muss, dass es sich bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Dynamiken in sich aufbauen muss, dass es eben den Kontakt zu sich selbst verlieren muss, weil das Kind sehr schnell herausbekommt, wenn ich so oder so bin, dann bekomme ich Liebe, dann bin ich in einer Gruppe anerkannt und all das. Oder von meinen Eltern bekomme ich dann Freundlichkeit. Und wenn ich so und so bin, dann bekomme ich das nicht. Das heißt, Kinder können nicht mit ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Farben, an Seelenfarben, an psychologischen Farben willkommen geheißen werden, selbst wenn die Eltern die besten Absichten haben und sehr, sehr ihre Kinder lieben. Wir können nur die emotionale Reife weitergeben, wir können nur die Begegnung weitergeben, die Begegnungsmöglichkeit weitergeben, die ich zu mir selber habe, die ich selber erfahren habe, die ich zu mir selbst habe. Und aufgrund dieser Tatsache müssen Kinder bestimmte Ich-Seiten als Nicht-Ich für sich deklarieren. Das ist aus meiner Sicht auch die Geburtsstunde des Schweinehundes, dass wir sagen, da ist ein Schweinehund in dir. Es gibt wirklich keinen Schweinehund. Das zeigt diese tiefe Spaltung, die wir haben. Und wir glauben dann in uns sei nur Engelchen, Teufelchen. Es gibt Seiten, von denen wir meinen, das bin ich. Und alles andere, was ich tue an Suchtstrukturen, was mich an mir nervt, wo ich stark getriggert bin in bestimmten Bereichen, das glaube ich, bin ich nicht. Und diese Spaltung, die ich das geliebte Kindsystem nenne und das ungeliebte Kindsystem nenne, die hat aus meiner Sicht jeder, selbst wenn unsere Eltern erleuchtet gewesen wären, beide, was schon sehr unwahrscheinlich ist, wie ich oft sage, der Kindergarten ist es nicht. Das heißt, wir kommen in Strukturen rein, wo wir einfach bestimmte Seiten als gut für uns oder zu uns zugehörig anerkennen werden, so möchte ich sein. Und wir werden Seiten haben, die Essende, die Depressive, die immer Beziehungsprobleme hat, der Kritiker in uns, wir sagen, das bin ich nicht. Und um darauf aufmerksam zu machen, dass wir gleich zu Beginn unseres Lebens die tiefste Wunde erleben, nämlich, dass wir uns selbst in uns nicht mehr zu Hause fühlen können, weil bestimmte Seiten nicht mehr zu uns zugehörig sind. Diese Wunde bezeichne ich als Urwunde oder als Urtrauma. Und in Bezug auf eine Heilung, auf einen Heilungsweg oder auch in Bezug auf einen tiefen, gesunden, spirituellen Weg, halte ich das für unablässlich, dass wir uns dieser tiefsten Wunde der Unverbundenheit langsam, behutsam und respektvoll nähern.
Ja, und eigentlich, wenn man sich diese Welt so anschaut, ja, wie sie aussieht, dann kann man eigentlich sagen, ist es ein Zustand, unserer eigenen inneren Spaltung, also gerade was in den letzten 2, 3 Jahren mit unserer Gesellschaft passiert ist, das war natürlich von außen zugeführt, war aber in der Intensität, glaube ich, nur möglich, weil wir es schon in uns so haben. Und würdest du sagen, unser Erwachsenenleben ist letztlich am Ende so ein, immer wie so ein Spielball zwischen beiden hin und her. Also wir sind einerseits dabei, die Symptome zu deckeln und auf der anderen Seite das geliebte Kind darzustellen, ja, und das, was letztlich dieses Leiden ausmacht, kannst du sagen, was sind denn die Symptome, die wir alle durch diese Urwunde dann in unserem Leben haben und daran oft herumdoktoren, ohne dass es wirklich, wirklich weggeht?
Ja, das ist sehr richtig, was du sagst. Vielleicht kurz nochmal zu dem, was in den letzten 2, 3 Jahren hier los war. Ich finde, es hat sich einmal mehr gezeigt, dass sobald sich die Umstände ändern, kommen wir in Kontakt mit diesen Nicht-Ich-Seiten. Wir kommen in Kontakt mit Ängsten. Wir können diesen Ängsten nicht begegnen. Und ich finde, dass der Blick darauf auch kollektiv viel zu wenig noch gerichtet wird. Solange die Umstände gut sind, fällt es einfach gar nicht auf. Es ist sehr leicht, sehr tolerant zu sein, wenn die Umstände mich gar nicht herausfordern, in meiner Toleranz mich auch zu zeigen. Und ich habe ein YouTube-Video ja auch dazu gemacht in der Corona-Zeit, wo ich versucht habe, diese Macht-Ohnmacht-Dynamik, die letztlich auf alles anwendbar ist. Man kann es dann auch auf das, wie wir jetzt mit den politischen Themen umgehen. Es geht immer im Kern um diese tiefe Angst. Und die Weltgeschichte hat leider sehr oft gezeigt, dass wenn die Umstände sich ändern, dann strömen sehr viele Menschen leider entweder in die eine Richtung mit genau so muss man es machen oder in die andere, nein, auf keinen Fall dürfen wir das so machen, aber wir kommen, egal in welchem Lager wir sind, wir kommen in reaktive Schleifen. Und die Wurzel aus dem ist aus meiner Sicht immer Angst. Und wie sich das äußern kann, diese tiefe Spaltung, denn letztlich bedeutet ja ein nach Hause kommen, ein bei sich sein, wenn wir nicht nur das mentale Reifen irgendwie anstreben, was in unserer Gesellschaft doll angestrebt wird, wie kann ich vernünftig, rational sein, aber das ist nicht der Boden, der uns trägt, wenn die Umstände sich ändern und die Wellen hochschlagen, dann brauchen wir emotionale Reife und da haben wir wirklich noch ein großes Nachholbedürfnis. Aus meiner Sicht liegt das an diesem universalen blinden Fleck, an dieser Urwunde, an dem Unbewussten dessen. Denn ich spreche nicht nur von der Wunde. In vielen psychologischen Ausrichtungen könnte man sagen, ja, es gibt Abwehrmechanismen. Also das ist nicht, was ich meine. Was ich meine, ist noch eine Stufe tiefer, dass es nicht nur darum geht, dass ich Ich-Seiten nicht akzeptiere in mir, sondern dass ich die Haltung, die sich daraus ergibt, die ich eben geliebtes Kindsystem nenne, wie ich vorhin meinte, dass diese Haltung auf alles in unserem Leben wir anwenden, auf alles, auch in Therapie, auch bei der Meditation. Wir haben diese Brille auf und bemerken gar nicht, dass wir sie aufhaben, weil es eben kollektiv so anerkannt ist, dass wir durch diese Brille schauen. Und ein Aspekt, bevor ich gleich deine Frage noch beantworte, wie zeigt sich denn das ganz konkret? Ein Aspekt dieses blinden Flecks ist zum Beispiel, dass wir einer unbewussten oder manchmal auch bewussten inneren Gefühlsrangliste folgen. Wir streben alle nach der Freude. Jeder will Freude. Und wir stellen uns gar nicht die Frage, wo kommt denn das eigentlich her? Denn das ist kein Naturgesetz. Wir Menschen sind mit so unterschiedlichen Gefühlen ausgestattet, wieso haben wir diese Rangliste? Wieso sagen wir, Freude ist besser als Traurigkeit? Aus meiner Sicht liegt es daran, dass wir mit Traurigkeit nicht umgehen können, dass wir die Begegnungskompetenz an der Stelle aufgrund dieser inneren Spaltung, aufgrund dieses biografischen Schutzsystems, wie ich es nenne, weil wir das eben haben und diese Brille aufhaben, ist für uns ganz klar, ich will mich gut fühlen. Die ganze Werbung ist darauf aufgebaut. Und alles strebt danach, meditiere, wenn du unruhig bist, mach Yoga, wenn du nicht zentriert bist und dich vielleicht wütend oder traurig fühlst oder ich weiß nicht was. Ich gehe zur Therapie, damit ich doch am Ende, damit es mir besser geht. Und besser gehen ist immer assoziiert mit einer Freude. Aber das ist kein Naturgesetz. Wenn ich der Traurigkeit, wenn ich mir tief begegnen kann, dann ist es egal, welche Emotion, welches Gefühl da ist, dann ist jedes Gefühl ein Ausdruck von mir und von Lebendigkeit und von Menschsein. Und weil wir das aber nicht haben, weil diese Gefühlsrangliste, und egal in welchem Bereich, wie ich eben meinte, es kann in ganz offensichtlichen Bereichen sein, dass ich Drogen nehme, damit ich dass mir besser geht, damit ich mehr Kraft habe, damit ich gut drauf bin, damit ich mehr Weite erlebe und so weiter. Oder es kann einen Ausdruck auch geben von dieser Gefühlsrangliste, wie ich eben meinte, in vermeintlich schönen Dingen. Ich bin unruhig, ich meditiere und ich meditiere mir die Unruhe weg. Ich bin traurig und ich gehe zur Therapie und hoffe, dass es mir danach wieder besser geht. Aber habe ich jetzt ein tieferes Empfinden für die traurige Seite in mir bekommen? Kann ich ihr tatsächlich ein Daseinsrecht geben? Oder mache ich innere Kindarbeit und sage, ich kümmere mich um dich, liebes inneres Kind? Aber am Ende musst du so sein, wie ich dich haben will, nämlich fröhlich, leicht und schlank und ich weiß nicht was, ja, nicht depressiv. Dann ist das immer noch eine Dressur. Und dann geben wir kein Daseinsrecht, sondern ein Duldungsrecht, wie ich sage. Und wir Menschen sind aber vielschichtige Wesen. Das bedeutet, und jetzt komme ich zu der Antwort auf deine Frage. Es äußert sich diese Spaltung am stärksten in unseren hartnäckigen, wiederkehrenden, leidbringenden Symptomen, in den psychischen oder auch psychosomatischen Symptomen. An dieser Stelle sind Ich-Seiten von uns involviert, die ich die abgekehrten Ich-Seiten nenne, also nicht nur die abgespaltenen und die verdrängten, sondern die abgekehrten, deren Verwundungswurzel meiner Erfahrung nach als Traumatherapeutin ganz, ganz tief runtergeht in Richtung Urwunde. Deshalb kann sich so vieles toll verändern, wenn wir Therapie machen, wenn wir einen spirituellen Weg gehen. Und das ist wahr, es verändert sich ganz viel. Aber bei den meisten Menschen gibt es ein oder zwei Symptome, die verändern sich nicht. Und die sind aus meiner Sicht die Zeitzeugen dieser tiefen Verletzung. Und wenn wir nicht mehr versuchen, sie irgendwie mit einem Zuckerguss zu übergießen oder sie mit Kontrolle in den Griff zu bekommen, sondern wenn wir die Begegnungskompetenz langsam aufbauen, dann haben sie uns eine Menge zu erzählen. Und sie erzählen uns letztlich, wie tief unsere Spaltung tatsächlich ist.
Ja, spannend. Und du beschreibst zum Beispiel auch, du bietest einen Online-Kurs an. Auch den kann ich erstmal empfehlen. Es ist ein kostenfreier Einstieg, ja, und man kann genau schauen. Und du sagst, oder in diesem Kurs wird relativ deutlich, dass sogar das geliebte Kind selbst eigentlich die Heilung verhindert. Weil wir würden jetzt vielleicht denken, naja gut, dann baue ich dieses geliebte Kind ein bisschen aus, mache ein bisschen Mentalstrategien und drehe ein paar Glaubenssätze und dann bin ich nicht mehr so ängstlich und traue mich, Fehler zu machen und was alles da so ist. Aber letztlich sind es nur, wie du gerade gesagt hast, es gibt hartnäckige Symptome, die immer wiederkehren und die immer wieder, wo wir immer wieder dieser Spielball sind eigentlich, ja, und die das ganz Tiefe nicht erkennen lassen. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, was sind denn für dich, du nennst es zum Beispiel Pseudo-Akzeptanz, also was sind für dich Methoden, die sicherlich jeder von uns auch schon mal ausprobiert hat, und die aber am Ende nicht zu unserem gewünschten Ergebnis führen?
Ja, genau. Ja, also es gibt ja so viele Angebote, dass eben gesagt wird, ne, du musst nur das und das tun, ne, du kannst mit den Glaubenssätzen arbeiten. Ich finde, bei Glaubenssatzarbeit, das kann alles wirklich sehr wertvoll sein. Es geht ja darum, in seinem Toolkoffer ganz viele Tools zu haben, Aber wichtig ist, was ist die Haltung? Denn wir fragen uns oft auch gar nicht. Meine Erfahrung ist zum Beispiel das, was Glaubenssätze betrifft, das ist nicht mental in irgendeiner Weise tiefst zu beeinflussen, weil wir in erster Linie zu Beginn unseres Lebens fühlende Wesen sind. Der ganze Kognitionsapparat baut sich erst ab einem bestimmten Alter langsam auf. Aber wir kriegen alles mit. Das Empfinden ist am tiefsten, nicht das Denken. Die ganze Kognitionsfähigkeit, wie gesagt, baut sich erst auf, aber auch ein Säugling empfindet schon ganz viel. Das bedeutet, wenn wir mit Glaubenssätzen zum Beispiel arbeiten, das beschreibe ich auch in meinem Buch, dann glaube ich, ist es sehr sinnvoll zu gucken, wo kommt die Kraft dieses Glaubenssatzes denn her? Ja? Und aus meiner Sicht ist es eben bei den hartnäckigen Glaubenssätzen, da gibt es ja auch verschiedene Etagen. Es gibt Glaubenssätze, die kann ich drehen. Es gibt Glaubenssätze, die verlieren schon an Kraft, weil ich bewusster bin, weil sie vorher unbewusst liefen. Aber auch da, die ganz hartnäckigen, die eben zu unseren sehr hartnäckigen psychischen und psychosomatischen Symptomen gehören, die lassen sich eben nicht mal eben drehen, weil es da um eine viel, viel tiefere Ebene geht. Und man kann jetzt sagen, dass die Annäherung an sich selbst, das ist ja das Entscheidende aus dem, was ich eben gerne vermitteln möchte, diesen universalen blinden Fleck, der das immer wieder vereitelt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass Menschen, und das ist ja auch gerade ganz beliebt, dass man so sagt, alles darf da sein. Ne? Also so. Aus meiner Sicht ist das eine Pseudo-Akzeptanz und wir kräftigen sogar, wir stärken die Spaltung dadurch auf einer Ebene, so komisch das klingt, weil es ein Zuckerguss über etwas rübergießt, was eigentlich auf einer tieferen Ebene ehrlicher wäre zu sagen, ich will meine Depression nicht haben. Ich will mein emotionales Essproblem nicht haben. Und dann geht es nicht darum, es hat irgendeinen Sinn, es wird einen Sinn haben und om. Und es geht darum, dass ich mein Herz weite, obwohl vielleicht an der tieferen Stelle ganz klar ist, ich will es nicht haben. Und es gibt so zwei Fragen, die ich Menschen, die zu mir eben kommen, die ich meinen Schülerinnen und Schülern oder auch meinen Klientinnen und Klienten stelle, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand in so einer Pseudo-Akzeptanz vielleicht drin hängen könnte und es vielleicht gar nicht weiß, eine Möglichkeit, eine Frage, die man sich stellen kann, wenn alles da sein darf, dann bedeutet das ja, wir sind nicht in dieser Rangliste, von der ich eben sprach, diese Gefühlsrangliste. Dann hätte ja Wut genauso viel Daseinsrecht wie Freude oder Traurigkeit genauso viel Daseinsrecht wie Freude. Und eine Frage, die man sich stellen kann dabei ist, dürfte das, was mir zu schaffen macht, zum Beispiel meine Depression, auf ewig da sein? Gebe ich also ein Duldungsrecht? Nee, auf ewig nicht. Moment, also eine Weile ja, aber dann soll es auch bitte mir wieder besser gehen. Oder sage ich eben, ich will es von vornherein schon gar nicht da haben. Und dann wäre es fatal, dass wir dann mit dem, mein Herz muss ganz offen sein, irgendwie meditieren, obwohl doch eigentlich auf der emotionalen Ebene es ehrlich wäre zu sagen, ich will es nicht, ich will es nicht haben. Und mit dem, ich will es nicht haben, mit dieser Seite in einen tieferen Austausch emotional zu kommen, dass wir nicht aus einem Nein, Widerstand wird es ja oft auch genannt oder Rebellion, wo ich immer denke, was soll denn das genau sein? Also das ist immer noch die Spaltung von, das gehört zu mir und die widerständige Seite gehört nicht zu mir. Da muss man ja wieder sagen, okay, von welcher Seite aus geschaut, in welchem Lebenswertsystem ist denn das? Ja? Also wenn ich politisch gegen etwas bin, dann gibt es eine Führung in einem Land, die sagt, so ist es richtig. Wären wir in einem anderen Land, wäre vielleicht unser innerer Che Guevara, ja, unsere Rebellionsfigur, wäre vielleicht in dem anderen Land Anführer und dann wäre der jetzige Anführer von dem Land X, da wäre der dann im Untergrund. Wir bleiben die ganze Zeit in diesem Kampf mit uns selbst. größte Schutz, den das Schutzprogramm hat, ist der innere Kampf. Und jetzt ist es Unsinn zu negieren aus meiner Sicht. Es braucht keinen Kampf zu geben. Befriede deinen Kampf. Lass uns mit den Seiten Verhandlungen führen, weil ich finde, wir bleiben dadurch immer noch auf einer oberen Ebene stecken. Es geht aus meiner Sicht darum, die Seiten, die kämpfen, jede für sich als Zeitzeugen zu kennenzulernen und zu begleiten. Weil an der Wunde kommen sie zusammen, an dieser Urwunde fließen alle möglichen Sachen zusammen. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir ein Leben führen, was entweder mit Kontrolle ausgerichtet ist oder von Kontrolle ausgerichtet ist. Oder wir können ein Leben führen, mit dem wir einigermaßen gut klarkommen. Aber das, wo die Psychologie die Spiritualität trifft, das ist nämlich in Richtung Urwunde. Das, wo wir die Begegnungskompetenz langsam entwickeln und merken, dass wir in der tiefsten Tiefe nicht verbunden uns fühlen, die Unverbundenheit, das ist das, wo ich glaube oder wo meine Erfahrung ist, bei mir persönlich und auch bei den Menschen, die ich begleiten darf, dass wir hier die Aufmerksamkeit brauchen. Es macht also einen Unterschied, Judith, ob wir immer wieder versuchen, uns zu verbinden, was im Toolkoffer sehr wertvoll sein kann. Aber das ist immer ein, ich muss noch etwas tun. Ich fühle mich nicht verbunden, ich muss mich aktiv verbinden. Und es ist gut, dass wir das können. Aber das ist ein Durchgangszimmer, das ist wie eine erste Hilfe. Wunderbar, toll, dass ich das habe. Und aus der Zentrierung heraus, was mache ich dann? Entweder ich sage, es geht mir wieder gut, ich bin verbunden, ich mache einfach weiter. Oder ich nehme diese Ressource und sage, okay, aber was ist eigentlich da mit der Unverbundenheit? Und wenn wir nämlich an die tiefere Stelle, an die tiefsten Stellen langsam kommen, dann merken wir, dass durch diese heftige Erfahrung der Urwunde, dass wir nicht nur emotional aus der Kurve geflogen sind, sondern auch spirituell. Wir können die Urverbindung nicht fühlen. Und deshalb ist etwas, wo ich gerne für plädieren möchte, respektvoll plädieren möchte, ist, dass wir uns die Frage stellen mit dieser Pseudo-Akzeptanz, wie ich sie nenne, dass wir sagen, alles darf da sein oder ich verbinde mich, ich öffne mein Herz und ich öffne mich den feineren Dimensionen, dass das nicht ein emotionales Reifen ist. Das bedeutet, wenn wir den anderen Weg gehen, der viel härter ist, weil wir ständig merken, wir manipulieren uns, wir können uns nicht in Ruhe lassen, wir versuchen ständig zu kontrollieren, wir bekommen erstmal lange Zeit mit, ich kann mir gar nicht begegnen. Ich bin so parteiisch, ich will die Seite nicht haben, die Seite nicht haben. Und mit diesem, ich will es nicht haben, gehe ich dann mit. Nicht aus einem Nein ein Ja machen, sondern es geht um ein Aufwachen. Deswegen für mich trifft die Psychologie die Spiritualität da. Ich spreche von einem Aufwachen aus dem Schutzprogramm und nicht um ein, ich transformiere etwas. Ich würde immer fragen, wer will transformieren in mir und warum? Ich würde immer wieder sehr, sehr vorschlagen, die Haltung zu überprüfen. Und das ist ein ganz anderer Denk- und Fühlansatz. Und da kommt die Psychologie und die Spiritualität zusammen. Und dann merken wir auch, oh verdammt, ich kann mich ja gar nicht so nehmen, mit alles darf da sein. In der tieferen Ebene ist das oft nicht der Fall. So.
Also nicht als gefühlte Akzeptanz, sondern als mentale Akzeptanz sozusagen, ja.
Oder auch spirituelle. Also man kann, es gibt Menschen, die sich, man kann sich durch bestimmtes Training, durch geistiges Training, kannst du dich auch in feinere Dimensionen, also du kannst dich nach oben, du kannst geistig spirituell reifen, aber all das hat noch nichts mit emotionalem Reifen zu tun. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum es, das habe ich manchmal auch in Interviews gesagt, in anderen Interviews, warum manche sehr anerkannte spirituelle Lehrer, und da gibt es ja sehr, sehr große Menschen, aber es gab eben auch auf diesem Planeten einige Menschen, die als erleuchtet galten und wo man weiß, dass sie ziemlich schlimme emotionale Übergriffe gemacht haben, manchmal auch sexuelle Übergriffe gemacht haben. Und dann war die Aufregung groß. Wie kann das passieren? Naja, es kann passieren, weil wir geistig-spirituell reifen können. Wir können uns öffnen. Und das muss nichts mit unserem emotionalen Reifen zu tun haben. Also das emotionale Reifen, ich finde, wir sind an der Stelle noch sehr weit zurück. Da ist auch der Fleck. Mental sind wir seit der Aufklärung ziemlich weit, mental. Aber das ist nicht das, was uns letztlich zu schaffen macht. Wenn es uns nicht gut geht, geht es um emotionale Gründe und nicht etwas, was man dann über das Mentale, dem man über das Mentale gut begegnen kann. Ich kann über das Mentale kontrollieren. Ich kann mich über das Mentale, und nochmal, toll, dass ich das im Toolkoffer habe. Manchmal ist das gut, das zu tun, aber für Heilung auf der tiefsten Ebene ist das nicht geeignet.
Es ist, ja. Ja, und jetzt kommt mir gerade der Gedanke, also diese eigene innere Abspaltung von Gefühlen oder dieses Urteilen und Einteilen, das ist ja eigentlich auch das, was wir kollektiv oder gesellschaftlich überall haben. Also wie eine kollektive und fast erzwungene Abspaltung unserer eigenen Gefühle. Ja, also Gefühle, egal in welchem Meeting man sitzt, ja, deine Gefühle haben hier aber nichts zu suchen. Wir entscheiden jetzt rational, ja. Also es wird auch sehr oft so geächtet, ja, wenn du jetzt sagst, ja, ich fühle aber gerade, wir sollten das, ja, wie du fühlst das. Also es ist sehr, auch würde ich sagen, über Film und Fernsehen, also es gibt einfach wie die Botschaft, kollektive Abspaltung der Gefühle, du bist rational und du funktionierst und ja, und würdest du sagen, diese kollektive Erschöpfung, die wir als Gesellschaft vielleicht jetzt so, die so langsam hochkommt, die wir spüren, eigentlich ist es immer nur der innere Kampf, den wir dann natürlich auch im Außen haben, ja, mit dem Chef oder mit dem Job oder mit dem Geld oder mit dem Freund, mit dem Partner. Aber dieser eigene innere Kampf zwischen beiden Seiten, der ist es, der uns am Ende so erschöpft, weil er uns die Lebenskraft raubt.
Ganz genau und auch gut beobachtet, ganz genau, Judith. Also meine Erfahrung ist, wir verlieren nirgendwo mehr Kraft als in diesem inneren Kampf. Und den Kampf haben wir ja nicht nur innerlich, sondern haben wir auch äußerlich. Ich finde es sehr, sehr richtig, wenn du sagst, es ist ja völlig verrückt, dass jemand als erwachsen gilt, wenn die Person eben wenig Empfindung zeigt, wenig Gefühl zeigt. Das ist ja völlig irre. Ja? Es geht aber auch nicht darum, dass unsere Gefühle uns dann ständig wegschwemmen. Das ist auch nicht wirklich erwachsen. Sondern es geht aus meiner Sicht eben beim Erwachsenensein um die Begegnung, dass ich auf das, was aufkommt, in mir an Empfindungen oder von außen an Herausforderungen, dass ich dem begegnen kann. Und ich glaube, dass gerade das nicht in Kontakt sein mit unseren Gefühlen, dass das natürlich auch dazu führt, dass sich diese Art von aufgestauten Verletzungsspannungen, dass sich das eben woanders dann auch zeigt, auch in einem, ob es unserer Gesellschaft ist an bestimmten Stellen oder weltweit, man kann es ja noch viel weiter öffnen. Ich glaube nur auch, dass das Dringendste, was wir aus meiner Sicht benötigen, auch weltweit, ob das Klimaschutz ist oder ob das der Umgang mit dem großen Leid von Menschen in anderen Teilen dieser Erde ist. Es ist gut, wenn Menschen auch meditieren für den Weltfrieden und wunderbar, aber ich glaube, die Welt braucht weniger Lichtarbeit als mehr ehrliche Emotionsarbeit. Denn wenn wir langsam uns mehr und mehr begegnen, dann bedeutet das ja, wie ich eben kurz erwähnte, ein Hinabsteigen in die Unverbundenheit, die Unverbundenheit begleiten, aus dieser Begleitung heraus ein emotionales Reifen und darüber an der allertiefsten Stelle wieder die Verbundenheit fühlen. Wenn ich tief mit mir verbunden bin, dann kann ich die Erde nicht mehr so behandeln, weil ich auch mit der Erde verbunden bin. Wenn ich tief mit mir verbunden bin, dann kann ich nicht einfach die Nachrichten mal eben schauen und sagen, okay, wann beginnt der nächste Film? Sondern ich bin dann in einem ganz anderen Wir-Raum, sowohl mit den Menschen als auch mit dem, was mich umgibt. Und wenn das langsam mehr eintreten kann, dann bin ich davon überzeugt, dass es sich dann nicht in irgendwelchen Dynamiken explodieren muss, wie wir das leider ja oft erleben, auch in Kriegen erleben, leider. Es gibt das ja im Kleinen und im Großen. Aber es beginnt aus meiner Sicht mit dem Krieg in uns selbst, dass wir das eben, dass wir dem begegnen lernen und dass wir eben uns auf einer tieferen Ebene dort kennenlernen können. Und natürlich, ich sage nicht, dass das ausreicht. Ich glaube, wenn die Welt in einem so starken Ungleichgewicht ist, dann sind wir auch aufgefordert, auf der Handlungsebene auch zu agieren. Aber nur auf der Handlungsebene zu agieren, ohne den Blick gleichzeitig auch nach innen zu richten, lässt Menschen, auch teilweise wunderbare Aktivisten, völlig ausbrennen. Wir verlieren zu viel Kraft, weil es so ein Kampf gegen Windmühlen ist, ja. Also wir brauchen auch da eine tiefere Anbindung an eine innere Kraft, aber die ist aus meiner Sicht ziemlich stark blockiert, weil wir eben sehr viel Kraft benötigen, um die Abwehrmechanismen in dem Schutzprogramm aufrechtzuerhalten. Und wieder mehr zu fühlen, was du eben sagtest, ne, dass Menschen eben als dramatisch, theatralisch, die haben sich nicht im Griff oder so in Bürogesprächen oder so. Wieder mehr zu fühlen gehört ja auch zur Menschwerdung dazu, ne? Dass wir nicht nur den Namen Homo sapiens sapiens, das heißt ja, auf einer Übersetzung heißt Sapiens ja Weisheit, dass wir nicht nur diesen Titel verliehen bekommen haben, biologisch, sondern dass wir langsam auch in dieses Kleid reinpassen, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. So.
Ja, das hört sich schön an. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, aber das kommt jetzt vielleicht aus dem geliebten Kind, ist, dass wir auch nicht länger manipulierbar wären. Also wenn wir fühlen können, was jetzt dran ist oder was der nächste Schritt wäre, vielleicht auch auf kollektiver Ebene, dann, weil wir bekommen ja auch auf beiden Seiten sehr viele Geschichten, ja. Also auf beiden Seiten wird meines Erachtens viel Manipulation betrieben, auch auf der spirituellen, Ebene, wo uns dann gesagt wird, lehn dich zurück und der ist der Retter und kommt und ist für die Zeit und so weiter. Und dann weiß ich aber, wenn ich tief mit mir verbunden bin und dann nochmal nach außen schaue, dann weiß ich, dass so kann das nicht sein, ja. Das ist es nicht. Und mache ich aber nur diese mentale Entwicklung, ja, und nur nach oben, ohne dass ich wirklich schaue, was ist hier, weil das ist letztlich ja doch in mir der Gradmesser für alles, was kommt. Und sonst bin ich ja weiterhin in diesen mentalen Strukturen gefangen und dadurch auch gut manipulierbar, würde ich denken.
Ganz genau, also sehr manipulierbar. Und ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Aspekt eben da wieder die Gefühlsrangliste ist, ja, da sind wir unglaublich manipulierbar. Immer in diesem Wenn-Dann-Denken. Ja? Wenn du erst das und das hast, wenn du erst schlanker bist, wenn du die Depression nicht mehr hast, wenn der richtige Partner kommt, dann Punkt, 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 Punkt. Und letztlich, egal was dann nach dem Dann kommt, dann beginnt irgendwie das Leben. Da ist irgendwie alles besser. Und dadurch kommen wir immer aus dem Jetzt raus. So. Und zu fühlen bringt uns ins Jetzt hinein. Wenn wir nicht nur uns von unseren Gefühlen hin und her schmeißen lassen, das gibt es ja auch. Das Schutzprogramm in uns, das biografische Schutzprogramm, kann auch eine Dynamik aufweisen, wo jemand zu viel fühlt und dadurch ständig in einem inneren Chaos sich befindet, damit die Person nicht den Kopf über Wasser bekommt. Nicht, weil das biografische Schutzprogramm böse ist, da ist nichts Böses, also, sondern weil es eben den größten Schutz bekommt. Und wenn wir aber jetzt nicht von diesen extremen Gefühls-Chaos-Dynamiken ausgehen, sondern von dem, was unser Geburtsrecht ist, zu fühlen. Wir sind fühlende Wesen, wie ich eben meinte. An der tiefsten Stelle sind wir erst in allererster Linie fühlende Wesen, empfindende Wesen. Und wenn wir das langsam wieder mehr in uns entdecken können, dann kommen wir auch mehr ins Hier und Jetzt an. Ja? Das Denken katapultiert uns ganz schnell irgendwo hin. Und wenn Menschen sagen, Das Fühlen ist ja irgendwie auch problematisch. Dann liegt es oft daran, dass das Fühlen dann mit einem Denken gekoppelt ist. Ja, also wenn es mir nicht gut geht, dann und ich bin zum Beispiel traurig, dann kann es sein, dass jemand das eben nicht urempfinden kann, sondern sofort das Schutzprogramm sich das krallt und die Prognose in die Zukunft, das wäre dann wieder das Denken, ist dann, es wird mir nie besser gehen. Und dann leiden wir, also wir triggern uns quasi selbst. Aber das hat mit dem Fühlen der Traurigkeit erstmal gar nichts zu tun. Also wenn wir der Traurigkeit nicht begegnen können, wenn wir diese Begegnungskompetenz nicht haben, dann übernimmt das Schutzprogramm und baut alle möglichen Szenarien in uns mental auf, was es mit der Traurigkeit auf sich hat. Das ist aber nicht das, glaube ich, was du eben meintest mit dem Fühlen. Und jemand, der nicht bei sich ist, ist unglaublich verführbar. Und jemand, der sich gut innerlich erspüren kann, ist wesentlich schwächer verführbar. Und ich glaube, ich habe vorhin ja gesagt, dass es so zwei große Kriterien gibt. Einmal ist es die Frage auf ewig, darf es auf ewig bei mir sein? Und ich möchte nochmal betonen, die Antwort ist nicht besser, wenn es ja heißt. Unserem alten Denk- und Fühlsystem könnte man sagen, aha, wenn ich ein Daseinsrecht geben kann, dann ist das besser. Nee, das ist nicht, was ich sage. Dann wären wir immer noch im geliebten Kindsystem nach dem Motto, jetzt krallt sich dann unser Schutzprogramm dieses und sagt, aha, es geht darum, ein Daseinsrecht geben zu können. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass uns auffällt, wo wir gerade stehen. Es geht immer wieder um das Jetzt, um das Jetzt. Und ich weiß, dass das zu Beginn, wenn man sich auf diesen Weg ein bisschen einlassen möchte, ganz viele Knoten erstmal im Gehirn entstehen lässt, weil wir kollektiv eine andere Denk- und Fühlstruktur haben, weil wir immer in dem Wenn-Dann-Denken drin sind. Aha, wenn ich ein Daseinsrecht geben kann, dann kann ich heilen. Das ist nicht, was ich sage. Aber es gibt noch eine andere Überprüfung und die kommt auch gerade, wenn du sagst, mit dem Fühlen kann man das vielleicht auch noch hier erwähnen. Wenn nämlich Menschen sagen, ich fühle und mir geht es gut, es darf eben alles da sein, wie ich vorhin sagte, dann stelle ich manchmal noch die zweite Frage. Also wenn jemand sagt, ich kann mich gut akzeptieren, das ist wirklich, ich bin da gut bei mir, dann stelle ich oft die Frage, wenn eine gute Fee käme und sie würde dir sagen, wähle ein Leben. Würdest du dir die ganzen Symptome, die du jetzt hast, noch einmal geben? Und ich finde es zutiefst menschlich, dass Menschen sagen, auf keinen Fall. Wenn ich jetzt wählen dürfte, dann will ich mich in dieser Körperform haben, dann möchte ich so aussehen, dann hätte ich gern das und das und das und das. Und dann wird noch mal deutlich, diese Gefühlsrangliste, die wir haben. Und an dieser Stelle geht es wieder nicht darum, ja, wenn du das nicht kannst, dann bist du ja noch nicht erleuchtet genug. Das interessiert mich null. Sondern es geht darum, dass wir immer wieder ehrlich uns abholen können, wo wir stehen und nicht, wo wir meinen, stehen zu sollen oder stehen zu müssen. Das Fühlen spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, denn ein ehrliches Fühlen bringt uns eher ins Jetzt. So.
Ja, und da fällt mir ein, du hast es auch, du nennst es die übergeordnete Instanz. Also das bedeutet, und das hast du jetzt auch erklärt, dass wir quasi wie neutral schauen, okay, welches das innere Kind beispielsweise, das Verlassene wünscht sich das, das perfekte, konditionierte Kind wünscht sich das. Also dass man es einfach nur erstmal anschauen kann und überhaupt verstehen kann, was alles da ist an innerem Zwiespalt, ja, und innerem Dialog. Und dann geben wir natürlich der Engelchenseite gern den Vorrang, ja, also um dem quasi erstmal gewahr zu werden. Darum geht es sozusagen.
Genau, aber eine Sache ist dabei vielleicht auch noch sehr wichtig von dem, was du gerade gesagt hast. Wir glauben ja tatsächlich, wir hätten überhaupt einen neutralen Beobachter. Ich halte das für ein Märchen. Ich glaube, ein neutraler, also neutral heißt ja nicht, dass das nicht ein Mitgefühl da sein kann, aber ein unparteiischer, vielleicht kann man das so sagen, Einen unparteiischen Beobachter hat am Anfang meiner Ansicht nach niemand. Das können wir haben bei bestimmten Dingen, die uns nicht emotional im Schutzprogramm zu doll triggern. Also ich könnte meine Hände beobachten und ich könnte, wenn ich kein Thema mit meinen Händen habe, dann kann ich merken, ja, die sind so und so und so und so. Und dann kann ich ganz offen und unparteiisch sein. Aber sobald es darum geht, dass ich in emotionale Gefilde komme, dass ich meine Depression, meine chronische Erschöpfung, meine Beziehungsthematik oder meine Einsamkeit, mein Essen und so weiter, mein emotionales Essproblem und so weiter, wenn ich das beginne zu beobachten, dann wage ich zu sagen, kein Mensch ist neutral, weil wir an der Stelle aus dem geliebten Kindsystem schauen. Und mit diesen beiden Fragen auf ewig oder die Fee können wir es eigentlich überprüfen. Denn wir nehmen unser Leben ja nicht wirklich zu uns, solange wir sagen würden, wenn ich neu wählen könnte, hätte ich dieses nicht. Nochmal, ich sage nicht, aha, da bist du noch nicht erleuchtet genug. Ich sage, wunderbar, toll, dass es dir auffällt. Lass uns an der Stelle loslegen, weil hier an dieser Stelle gibt es diesen blinden Fleck. Der neutrale Beobachter ist aus meiner Sicht, der Unparteiische ist aus meiner Sicht, und deshalb sprichst du ja auch von dieser Instanz, ich nenne sie die innere Prozessbegleitung, dieses Aufwachen aus dem Schutzprogramm bedeutet, dass wir in einen erweiterten Bewusstseinszustand oder in ein Bewusstseinslevel langsam kommen. Das braucht aber seine Zeit, weil man es nicht dann über das geistig-spirituelle, die geistige Schulung macht, sondern über das emotionale Reifen. Wenn wir das aber tun, dann ist ja nicht nur, dass sich unsere wiederkehrenden Symptome auf eine völlig andere Weise dann in unserem Leben zeigen, dass wir nämlich nicht mehr in diesem Kampf feststecken, sondern wir sind dann eben auch viel, viel näher bei uns selbst. Und das bedeutet auch bei den Seiten in uns, die zutiefst parteiisch sind. Das ist ja in Ordnung. Die Frage ist, bin ich mit dieser Seite identifiziert oder nicht? Das, was auch im Spirituellen oft als mit dem Anhaften oder Nicht-Anhaften gesagt wird, auch da, aus meiner Sicht, braucht es ganz dringend den psychologischen Aspekt in Bezug auf Spiritualität, denn sonst krallt sich unser Schutzprogramm das Nicht-Anhaften und dann haften wir an am Nicht-Anhaften. Ja? Dann haben wir immer wieder, das ist gut, das ist nicht gut, das ist gut, das ist nicht gut. Und es geht nicht darum, dass das aufhören soll. Wir leben in einer polaren Welt. Es geht darum, bleibe ich damit identifiziert oder wache ich auf? Und solange wir mit dieser übergeordneten Instanz, also mit diesen unparteiischeren oder mit der unparteiischen Instanz nicht wirklich so gereift in Kontakt gekommen sind, sind wir parteiisch und bleiben da drin immer wieder haften. Und es macht nichts. Es geht darum, fällt es mir auf und welche Schritte kann ich jetzt tun, diese Seite in mir, die total recht hat, wenn sie sagt, ich will es nicht haben. Ja klar willst du es nicht haben. Dir geht es ganz schlecht, liebe Ich-Seite, wenn du depressiv bist, oder die essende Seite, die dann vielleicht, wo ich was gegen die essende Seite habe, weil ich mich zu schwer fühle, weil ich gesundheitliche Probleme habe und so weiter. Das ist völlig okay. Das bedeutet, das unparteiische Beobachten ist ein gereifter Bewusstseinszustand. Und den haben wir am Anfang nicht.
Wahrscheinlich, weil wir nicht verstehen, wie sehr wir in diesen Rollen verhaftet sind. Ja, okay. Und Maria, am Ende würde ich gerne noch eine Frage stellen, die hat jetzt nicht direkt etwas mit diesem Thema zu tun, aber es ist ein Thema, was auch so kollektiv so ins Feld gegeben wird. Und da habe ich ein Gefühl dazu, oder also es geht viel um das Thema Narzissmus, ja, und wird jetzt geht es immer darum, ja, wo steckt der Narzisst in dir oder wo werden unsere Kinder narzisstisch oder wir sind eine narzisstische Gesellschaft, und irgendwie sträubt sich etwas in mir, diesen Gedankengang mitzuverfolgen, weil ich glaube, das wirft auch wieder so ein schlechtes Bild auf uns, ja, wenn wir jetzt alle Narzissten sind am Ende. Ich meine, der Narzissmus hat ja sicherlich auch, oder was auch immer man darunter versteht, aber es ist ja auch nur ein Mangel vermutlich unseres inneren verlasseneren Kindes. Das wäre meiner Ansicht nach die bessere Bezeichnung. Aber wie siehst du das, dass da jetzt so stark dieses Thema ins Feld kommt?
Genau, also ich bin da ganz bei dir, Judith. Ich glaube, dass solange wir auf unsere psychischen Dynamiken auf eine Weise schauen, dass wir das Label dann draufkleben, das ist narzisstisch oder was kann ich tun, um vom Narzissmus loszukommen oder wie auch immer, solange bleiben wir eigentlich in der Tiefe weiter im Kreisverkehr. Ne? Weil ich bin genauso wie du eben beschrieben hast, ebenfalls nicht nur der Meinung, sondern es ist auch meine Erfahrung, dass wenn eine Person narzisstische Züge hat, das, was man als Narzissmus bezeichnet, dann glaube ich, dass das eine Ich- oder meine Erfahrung ist, auch wirklich als also therapeutische Erfahrung ist auch, diese Seite, diese Ich-Seite hat einen ganz starken Mangel. Da ist eine tiefe Verletzung drin. Egal, wie sich das dann nach außen äußert. Und das ist ja auch gut, wenn jemand aufgrund einer narzisstischen Dynamik in sich anderen Menschen wehtut, dann finde ich wichtig, wie bei allen Dingen, auch Einhalt zu gebieten. Aber das ist ein Durchgangszimmer. Es geht darum, im tiefen Kontakt zu kommen. Wo ist der Ursprung dieser narzisstischen Dynamik? Was ist da eigentlich passiert? Und wenn wir da an der Stelle uns tiefer begegnen und begleiten lernen, dann bekommen wir ein Gespür dafür. Mit uns ist nichts verkehrt und mit uns war auch nie was verkehrt. Ich finde also das ist ja gerade unglaublich in Mode mit dem Narzissmus, dieses Label, was wir uns da draufkleben, das wird, ich finde, es ist eine Beleidigung für die Weite unseres Menschseins. Ich finde, es betrachtet uns viel zu schmal. Von daher kann ich sehr gut verstehen, Judith, wenn du sagst, da kannst du nicht mitgehen. Kann ich total verstehen.
Ja, die Frage ist auch immer, wie sehen wir uns untereinander? Ja, am Ende betrachten wir uns alle Narzissten und rechtfertigen vielleicht nur das eigene, was auch immer, egoistische Verhalten, ja, oder was wir als das klassifizieren würden.
Genau. Ich finde also an der Stelle, du hast es eben schon angedeutet, ne? An der Stelle braucht es, statt einen Stempel drauf zu kleben und Strategien zu entwickeln, braucht es eher ein Fragestellen, ehrliches Fragestellen. Aha, wer bist du denn da und wer bin ich denn da? Ja, das ist uns ja leider auch durch den Aufbau des Schutzprogramms abhanden gekommen. Ne? Kinder, gerade kleine Kinder, haben das ja noch ganz stark, dass sie alles hinterfragen im guten Sinne. Ne? Und wir gehen eben aus guten Gründen, weil wir eben in diesem Schutzprogramm drin hängen, weil wir meinen, aha, ich bin kein Narzisst, aber der ist ein Narzisst, ja. Ich kann dann irgendwie mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, also dann bin ich ja wohl besser als der, ja. Und erkennt vielleicht bei sich selber diese narzisstische Seite nicht, denn natürlich hat jeder auch diese Dynamik in sich. Und es ist wichtig, wie ich eben sage, ich möchte das nochmal wiederholen, wenn jemand zum Beispiel eine narzisstische Mutter hatte und daraufhin sind Verletzungen entstanden, dann ist das absolut richtig und wichtig, dass wir mit diesen Verletzungen auch gehen, dass wir anklagen dürfen, dass wir uns empören dürfen, dass wir traurig sind. Alles ist total okay, wirklich wahr. Und wenn ich eine narzisstische Mutter hatte, dann habe ich diese Seite sehr sicher auch irgendwo in mir. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das innere Opfer in uns gewürdigt wird. Das ist außer Frage. Und dann gibt es irgendwann eine Zeit, wo wir vielleicht einen weiteren Raum öffnen und vielleicht erkennen, dass viele Dinge, die wir im Außen eben als so möchte ich nicht sein, dass es vielleicht zu unserem ungeliebten Kindsystem auf die eine oder andere Weise gehört und dass es auch mit dazu gehört. Es gibt ja auch so, es gibt ja bestimmte Dynamiken, die finden sich in allen Menschen wieder. Die Frage ist, in welcher Ausprägung, ne? Und Fragen stellen halte ich an der Stelle für sehr viel sinnvoller. So. Und wenn ich merke, ich kann das nicht, ich bin da voll Krawall und sagt das und das und das geht gar nicht, auch wunderbar, dann wäre es nur hoffentlich gut. Ich kann diese Seite, die das verurteilt, hoffentlich gut begleiten, nicht damit sie am Ende weichgespült ist und nur noch meditierend auf dem Boden sitzt, sondern hoffentlich kann ich sie begleiten und ihr Feuer, ihre Kraft, in dem Verurteilen ist ja eine Wahnsinnskraft. Ja, die hat halt das Label Kritik, ja, aber wenn wir das tief begleiten, ist da eine Kraft jenseits der Labels und hoffentlich kann ich diese Kraft dann langsam irgendwann wieder zu mir zugehörig empfinden und dieser Seite in mir auch einen Platz in mir geben. So.
Ja, sehr schön. Maria, ich danke dir sehr. Wir sind schon am Ende des Gesprächs, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, wie sehr hängt unsere ganze Gesellschaft oder fast kann man sagen, die Menschheit auch in diesem Wechselspiel ja zwischen geliebten Kind, ungeliebten, also konditioniertes, leistungsfähiges und verlassenes, wütendes und so weiter, ja, und da wirklich etwas zu tun, um sich zu begegnen, ja, und nicht zu schauen, wie geht's jetzt weg und dann ist Frieden, weil ich denke, die meisten von uns haben bestimmt schon die Erfahrung gemacht, nee, irgendwie kommt es doch wieder, ja.
Der Frieden ist, also meine Erfahrung ist auch, ein wahrer Frieden ist unabhängig von gut und schlecht. Ja? Also das ist, solange wir Frieden noch instrumentalisieren, solange wir Frieden auf der Ebene sehen von Antikrieg, sind wir in der ganzen Polarität noch voll gefangen. Ne? Es gibt eine andere Form des Friedens. Wenn ich jetzt nicht von außen jetzt gehe, ne, wenn Bomben geworfen werden, müssen wir eingreifen, gar keine Frage, oder müssen in Verhandlungen treten. Aber wenn ich jetzt von dem Inneren ausgehe, dann ist ein wirklich tragfähiger Frieden ein höheres Bewusstseinslevel, ein Aufwachen aus dem Kampf der Polaritäten. So.
Ja,
Ja.
sehr schön.
Judith, danke dir. Schöne Gespräche, klasse, danke sehr.
Danke dir, Maria, und alles Gute weiterhin.
Tschüss. Danke dir auch. Dankeschön.